Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die Vorentscheidung in der MotoGP scheint gefallen. Das ist schon seit längerem eigentlich das Thema, aber an diesem Wochenende sollte eigentlich die große Vorentscheidung gefallen sein. Marc Marquez hat das Rennen in Aragon gewonnen vor Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo ist in der ersten Kurve ausgeschieden. Darüber müssen wir sprechen und das tue ich mit meinen beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Einmal mit Ruben Zimmermann, der auch für Eurosport die Moto3-Rennen überträgt. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Und einmal mit Gerald Dierenbeck, Redakteur für motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Ich habe es vielleicht ein bisschen vorweggenommen, aber die Entscheidung scheint gefallen jetzt endgültig in dieser WM-Wertung. Marc Marquez hat das Rennen gewonnen und führt jetzt mit 80 Punkten Vorsprung vor Andrea Dovizioso in der WM-Wertung. Ruben, habe ich dazu viel gesagt?
Nee, ne? Absolut nicht, nein. Also die Chance, dass man Marc Marquez noch einholen kann, wie du schon richtig gesagt hast, war ja ohnehin schon vor diesem Rennen sehr gering. Jetzt sind es noch 5 Rennen, es sind 72 Punkte. Das heißt, im Prinzip könnte Marquez jetzt fast diese ganze Asien-Tournee, die jetzt vor uns liegt, auslassen. Und würde wahrscheinlich immer noch als Führender ins letzte Rennen nach Valencia gehen, um das mal umzurechnen sozusagen und klar zu machen, wie groß dieser Vorsprung wirklich ist. Also klar, mathematisch darf sich natürlich Andrea Dovizioso immer noch Hoffnungen machen, dass er es vielleicht nochmal rumreißen kann. Aber wie gesagt, selbst wenn er jetzt in diesen 4 Asien-Rennen 2-mal stürzt, das könnte er sich locker erlauben, weil ja auch noch lange nicht gesagt ist, dass Dovizioso dann wirklich all diese Rennen auch gewinnen würde. Also rein realistisch gesehen muss man sagen, der MotoGP-Weltmeister 2018, der steht spätestens jetzt eigentlich fest.
Ja, Gerald, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass Marc Marquez häufig in seinen Rennen so ein bisschen nicht die Handbremse gezogen hat, sondern einfach das Rennen sicher nach Hause gebracht hat, um, ich sage jetzt mal, 20 Punkte zu holen, vielleicht auch mal 16 Punkte zu holen, zweiter, dritter Platz. Er ist immer auf dem Treppchen gewesen, seit Spanien vor 6 oder 7 Rennen. Er hatte eigentlich keine Probleme, die Konkurrenz immer auf Armlänge Distanz zu halten. Jetzt hat er sich am Wochenende in Aragon ein wirklich faszinierendes Duell mit Andrea Dovizioso über die letzten Runden geliefert. Da wollte er es der Konkurrenz nochmal zeigen, vielleicht dann ja auch vor heimischem Publikum.
Ja, genau. Also vor heimischem Publikum bist du natürlich extra motiviert. Und wie Ruben gesagt hat, der Vorsprung ist groß genug. Ja, und jetzt hat er eben seinen Heimfans einen Sieg beschert und kann ihm entspannt die Überseetournee in Angriff nehmen. Was interessant war bei dem Rennen, dass das Tempo vor allem in der ersten Rennhälfte relativ langsam war. Dovizioso hat vorne das Tempo unter Anführungszeichen vorgegeben und Marquez ist hier einfach hinter ihm nachgefahren und hat einfach abgewartet. Und er hat dann gesagt, dass er gegen Rennhälfte gesehen hat, dass auch Dovizioso Probleme bekommt mit den Reifen und ihn nicht wegfahren kann. Dann wusste er, okay, ich kann heute gewinnen, wir werden bis zum Ende zusammenbleiben. Und dann hat sich einfach ein großartiges Duell entwickelt. Ja, das ist das, was wir alle sehen wollen. Das ist Motorsport vom Feinsten. Richtig, richtig geil gewesen. Und am Ende hat Marc Marquez ja in den letzten 2,5 Runden, war er dann nochmal ein bisschen stärker, konnte noch ein bisschen was drauflegen und hat Dovizioso keine Chance für den Angriff gegeben. Toll herausgefahrener Sieg auf jeden Fall. Und wie gesagt, jetzt kann er entspannt die Überseerennen in Angriff nehmen und weiß, dass er dort irgendwo Weltmeister werden wird.
Ruben, das war schon einer der faszinierenderen Zweikämpfe in dieser Saison zwischen Marc Marquez und Andrea Dovizioso über die letzten, ich sag jetzt mal, 8-9 Runden.
Also ich finde, wir haben dieses Jahr schon einige gute Rennen gesehen, aber tatsächlich, also spontan fällt mir zum Beispiel dieser Zweikampf ein in Spielberg zwischen Lorenzo und Marquez. Ja. Aber das war natürlich auch ein sensationeller Zweikampf. Das war wieder mal Werbung für den Sport, muss man ganz klar sagen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die beiden sich ja so sehr gegenseitig behagt haben, dass es ja zwischenzeitlich sogar mal zu der Situation kam, dass Andrea Iannone als Dritter auch noch ranfahren konnte. Der hatte natürlich eigentlich nicht den Speed, um mit den beiden mitzuhalten, aber durch diese ständigen Überholmanöver haben die natürlich so viel Zeit verloren, dass eben auch die von da hinten immer noch dranbleiben konnten. Und also die eine Szene, als sie da zu dritt dann mit Iannone noch nebeneinander auf die Gerade gefahren sind, da musste ich auf jeden Fall dann auch schon mal kurz die Luft anhalten.
Ja, Gerald, das ist jetzt eine Hinleitung auf die nächste Frage. Der Zweikampf gegen Marquez und Dovizioso, dann ja auch zwischendurch mit Iannone, was Ruben gesagt hat, der ist aber allerdings auf höchst fairem Niveau verlaufen, oder? Ich meine, wir sprechen gleich über Jorge Lorenzo, der so ein bisschen Hals hat dann auch auf Marc Marquez. Aber der Zweikampf mit Marquez und Dovizioso, der sah für mich danach aus, dass der auf sportlich höchster Konkurrenz gefahren worden ist, aber keinesfalls unfair gewesen ist oder mit Nicklichkeiten gewesen ist. Wie ging es dir da?
Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Ja, die beiden verstehen sich auch. Ja, die sind sich auch im Parc Fermé nachher um den Hals gefallen, haben sich gratuliert zu dem tollen Rennen. Also zwischen den beiden stimmt die Chemie. Es wird auf dem höchsten, allerhöchsten Level gefightet. Du siehst auch schön die Unterschiede, wo die Honda ein bisschen stärker ist, wo die Ducati ein bisschen Vorteile hat, was sie auch für uns als Zuschauer interessant macht, dass wir immer Überholmanöver an verschiedenen Stellen der Strecke sehen. Und ja, total, es ist fair abgelaufen, aber wie gesagt, auf dem allerhöchsten Niveau, also wirklich, wirklich geil.
Ja, die Hinleitung auf die Frage kommt jetzt, weil Jorge Lorenzo dann in der ersten Kurve gleich ausgeschieden ist. Er war als Führender in dieses Rennen gegangen. In der Startaufstellung stand er auf Platz 1 und ist geradeaus gefahren. Marquez wollte ihn überholen. Und dort ist Jorge Lorenzo dann, glaube ich, in der Kurve hat er übersteuert. Auf jeden Fall hat er einen Abgang über den Lenker gemacht und ist ausgefallen. Die Maschine hat sich noch in seinen Rücken quasi gebohrt. Er ist nicht groß verletzt oder großartig verletzt. Wir sprechen gleich noch über seine Verletzung, aber er hat sich hinterher über die Fahrweise von Marc Marquez beschwert. Ruben, ich als Laie habe erst gedacht, als ich das gesehen habe, den Sturz von Lorenzo gesehen habe, habe ich gedacht, Fahrfehler, vielleicht zu viel riskiert von Lorenzo. Wie ging es dir beim ersten Anschauen?
Ja, ich glaube, damit liegst du auch gar nicht so falsch. Ich würde es nur ein bisschen anders formulieren. Es war ein Fehler von Lorenzo. Es war allerdings ein Fehler, in den ihn Marc Marquez mit diesem Manöver natürlich auch reingetrieben hat. Ich glaube, Lorenzo sind da tatsächlich ein bisschen die Sicherung durchgebrannt, weil er, also das Rennen geht insgesamt 23 Runden und es ist eine alte Motorsportweisheit. Es hat noch niemals irgendjemand in der ersten Runde ein Rennen gewonnen oder verloren. Außer vielleicht bei der Formel 1 in Monaco, wo man nicht überholen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Tatsächlich glaube ich, Lorenzo hätte in der Situation einfach cool bleiben müssen. Dieses Manöver von Marquez war aggressiv, ja. Aber ich glaube, Lorenzo hätte sich dann einfach ein bisschen zurücknehmen müssen und hätte gesagt, okay, er ist jetzt erstmal vorbei. Und selbst wenn ich jetzt noch 2, 3 Plätze verliere, ich habe eigentlich den Speed, um das sowieso wieder aufzuholen. Und ich glaube, er oder ihm ist das nicht ganz klar gewesen in der Situation. Er war da ein bisschen heißblütig, eben weil Marquez diese zugegebenermaßen etwas aggressive Aktion gebracht hat. Und hat sich dann gesagt, nee, das lasse ich ihm jetzt nicht durchgehen, den will ich jetzt sofort wieder überholen, und hat dann eben diesen Fehler gemacht. Ja, sich dann am Ende hinzustellen und zu sagen, es war unfair von Marquez, also ich sehe es nicht so. Ich finde, das Manöver von ihm war aggressiv, ja, aber es war in Ordnung. Und im Endeffekt muss er sich da wirklich die Schuld selbst geben, weil er hätte einfach cool bleiben müssen, hätte einfach sagen müssen, okay, ist jetzt passiert, aber ich habe das schnellste Motorrad hier und ich kann das sowieso wieder aufholen. Das hat er nicht getan, er wollte das gleich in der ersten Kurve wieder ausbügeln, ja, und das Resultat haben wir dann gesehen.
Gerald, wie siehst du dieses Manöver, beziehungsweise was war genau aggressiv an dem Manöver von Marc Marquez? Ich hatte das Gefühl, ja, er geht natürlich rein in die Kurve und er möchte natürlich überholen, er hätte vielleicht hinten dran bleiben können, aber wie gesagt, für mich sah das gar nicht alles so wild aus. Wie hat sich für dich die Szene dort entfaltet?
Also ich finde generell, dass es ein ganz normaler Start- und Rennzwischenfall war. Ich meine, es ist Start vom Rennen, es ist die erste Kurve, Marquez sticht innen rein, Lorenzo ist außen. Okay, dann hat er etwas zu wenig Platz vielleicht, ja, und er hat Lorenzo dann ja nachher kritisiert wegen Blockpass und er macht das selber nicht bei Gegnern, weil er nicht selber nicht möchte, dass mit ihm das gemacht wird und so hin und her. Aber effektiv gesehen, es ist Startphase, erste Kurve, ja. Er hätte auch nach innen gehen können, Lorenz, oder was auch immer, irgendwas anderes machen können, ja. Aber so ist eben die Situation und im Mittelfeld geht es ja oft noch turbulenter zu, ja. Ja, Rennunfall, ja. Wenn so ein Blockpass-Geschichte und dann einer wird abgedrängt und fliegt dann raus, irgendwann später im Rennen bei einem Zweikampf, passiert, dann kann man darüber diskutieren eventuell, aber das war die Startphase. Ja, da geht's einfach crazy zu auf. Das ist so. Ja, nicht nur in der MotoGP, ja, auch in der Formel 1, ja, wie wir Monza gesehen haben zum Beispiel vor ein paar Wochen mit Hamilton und Vettel. Das ist einfach im Racing so. Dass Lorenzo sich nachher beschwert oder sauer ist, kann man zu einem Teil schon nachvollziehen, ja, weil er hat natürlich damit gerechnet, dass er hier um einen Sieg kämpfen kann. Und dann liegt er in der ersten Runde auf der Kurve auf der Nase. Außerdem hat er sich noch dabei verletzt. Ja, also da kannst du schon einen dicken Hals haben. Ja, also kann man zum Teil nachvollziehen. Ja, gestern am Abend, also Montag am Abend, hat Lorenzo getwittert, dass ihn Marquez angerufen hat am Nachmittag und sie gesprochen haben. Wir wissen jetzt nicht, wo es in diesem Gespräch gegangen ist. Ja, aber okay, die haben sich hier scheinbar ausgesprochen. Schauen wir mal, wie es weiter wird. Ja. Was ich mir noch gedacht habe, wir haben in Misano das Duell zwischen beiden gesehen, wo dann Lorenzo auch das gestürzt ist und nachher ein bisschen sich gegen Marquez aufgeregt hat. Jetzt hat er sich wieder aufgeregt gegen Marquez. Und die Frage ist hier auch ein bisschen, ob hier schon ein bisschen die psychologischen Spitzen abgeschossen werden Richtung nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr sind sie ja Teamkollegen. Und dann, wenn die beiden im gleichen Team fahren und sich solche Scharmützel abspielen, dann kann das noch sehr interessant werden.
Das aber ist tatsächlich was ich mir auch gedacht habe, dass da jetzt schon mal zu dieser Phase die Claims ein bisschen abgesteckt werden für 2019. Weil Gerhard hat es ja gerade gesagt, die sind nächstes Jahr Teamkollegen und Lorenzo weiß natürlich auch, er kommt zu Marquez ins Team, er wird sich da erstmal beweisen müssen. Und ich glaube schon, dass das bei ihm im Hinterkopf so ein bisschen mit drin ist, dass er gerne eben jetzt Ende 2018 schon mal zeigen möchte, dass er zumindest auf der Ducati mit Marquez mithalten kann. Wie es dann auf gleichem Material aussieht, das werden wir 2019 sehen. Und ich glaube auch, dass bei diesen ganzen Sprüchen, die jetzt von ihm kommen, da auch tatsächlich im Hinterkopf dieses Thema 2019 schon vielleicht größer ist, als wir uns das alle vorstellen.
Aber auf der anderen Seite auch Marquez, ja, weil, wie gesagt, in Misano haben sie hart miteinander gekämpft, ja, und jetzt, falls das doch eher Blockpass, aggressives Manöver war, dann hat er ihn halt aussteigen lassen, weil gegen Dovizioso ist er jetzt nicht so extrem hart gefahren, ja, also da kommen auch so kleine Spitzen. Also ich glaube, das ist von beiden Seiten vielleicht schon ein bisschen die Anbahnung für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, wenn es stimmt, dass Marquez am Montagnachmittag Lorenzo angerufen hat und sich ausgesprochen haben, dann ist es ja auch voll okay, ja, wenn die miteinander sprechen.
Aber wir halten auf jeden Fall am Ende jetzt mal fest, es war eine aggressive Aktion, aber keine Kamikaze-Aktion von Marquez. Können wir das so festhalten?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war Rennunfall beim Start, erste Kurve, fertig.
Ja, also wir haben da von Marquez ja auch dieses Jahr schon ganz andere Sachen gesehen, Stichwort Argentinien. Also da könnte man dann eher von Kamikaze sprechen. Das hier war ein hartes Manöver, aber es gab ja auch keine Strafe dafür und das ist auch meiner Meinung nach völlig okay so.
Also haken wir das ab. Es war in Ordnung, was Marquez gemacht hat und dass sich Lorenzo hinterher beschwert hat. Das ist vielleicht schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf 2019. Darauf freue ich mich jetzt schon, von Lorenzo und Marquez dort Teamkollegen sind. Und sich vielleicht da auch einen Zweikampf auf absoluter Augenhöhe dann liefern werden. Eben ist er schon genannt worden, so ein bisschen nebenher, das war André Iannone. Der konnte nicht ganz reinmischen oder sich einmischen in dieses Rennen, ist am Ende Dritter geworden in einer Saison, in der für André Iannone nicht so richtig viel gelaufen ist. Ist er jetzt im Moment auf Platz 9 in der Gesamtwertung und zum dritten Mal hat er das Treppchen erobert, nachdem er in den ersten 4 Rennen zweimal Dritter geworden ist, ist er jetzt nach längerer Durststrecke mal wieder aufs Treppchen gekommen. Er hat ein gutes Rennen geliefert. Ich fand es ein bisschen schade, dass er nicht so ein bisschen der Profiteur davon war, wie sich Marquez und Dovizioso da behagt haben, sondern am Ende mit Platz 3 vorlieb nehmen musste. Aber auch der Platz dürfte ihm sehr, sehr gut gefallen haben. Ruben, wie hast du sein Rennen gesehen?
Fehlerfrei. Also er hat ein sehr gutes Rennen gefahren, ist da ja mit seinem Teamkollegen Alex Rins hinter den beiden Führenden nicht nur hergefahren, sondern konnte ja tatsächlich das Tempo auch mitgehen, was natürlich damit zu tun hat, dass die beiden da vorne sich eben nicht so ganz einig waren und immer wieder diese Manöver geritten haben, wovon er ja dann eben in der einen besagten Szene am Anfang der Sendung auch schon profitiert hat. Und dieser dritte Platz ist natürlich zum einen für Iannone eine schöne Sache, weil ich glaube, dass es möglicherweise auf absehbare Zeit erstmal sein letzter Podestplatz sein könnte. Also ja, wir haben noch 5 Rennen dieses Jahr. Vielleicht gibt's da nochmal eine Chance für ihn. Aber nächstes Jahr fährt er dann ja für Aprilia und da wird er vom Podium im Normalfall relativ weit weg sein. Also der muss auf jeden Fall dieses Jahr alles mitnehmen, was er noch irgendwie kriegen kann auf der Suzuki. Und spannend ist dieses Podium natürlich auch für Suzuki selbst, weil Suzuki jetzt durch dieses Podium nächstes Jahr die sogenannten Concessions verlieren wird. Das bedeutet, man verliert gewisse Vorteile, die man dieses Jahr noch hat. Das betrifft unter anderem die Motorenentwicklung. Sie dürfen dieses Jahr noch den Motor frei entwickeln. Sie dürfen mehr Motoren benutzen. Das sind Vorteile, die nächstes Jahr komplett wegfallen werden, weil man jetzt eben zu oft einfach auf dem Podium stand oder man auch umgangssprachlich sagen könnte, weil sie einfach dieses Jahr zu gut waren. Und ich glaube tatsächlich, dass man bei Suzuki insofern dieses Podium auch in gewisser Weise mit einem weinenden Auge sehen wird, weil man eben weiß, dass man jetzt dadurch diese Vorteile für nächstes Jahr verliert. Das ist eine Situation, die hatten sie auch schon 2017. Da mussten sie auch schon ohne diese Concessions fahren. Und das war ja für Suzuki eine richtig schlechte Saison. Also das wird 2019 mit den beiden jungen Piloten dann, Rins und mir, schwierig für Suzuki, prophezei ich jetzt mal.
Gerald, wie siehst du das, dieses Treppchen für Andrea Iannone? Wir haben jetzt gerade gesehen, ein lachendes, ein weinendes Auge. Iannone wird das relativ egal sein, oder?
Ja, er geht zu Aprilia, wo er wahrscheinlich noch mehr Arbeit hat und mehr Baustellen hat als hier bei Suzuki. Also für ihn wird's, also wenn Ruben meint, dass es für Suzuki nächstes Jahr schwierig wird, wird es für Iannone bei Aprilia wahrscheinlich noch schwieriger werden. Also aber es war wirklich toll und eigentlich ein bisschen überraschend, dass er das ganze Rennen beide Suzuki so mithalten und den Anschluss halten konnten. Klar, das Tempo war jetzt nicht so extrem hoch, aber Suzuki hatte ja oft das Problem, dass sie im Training extrem schnelle Zeiten zeigen konnten. Das hat Iannone das ganze Wochenende gezeigt. Nur im Rennen sind dann die Rundenzeiten immer eingebrochen. Zu starke Reifenverschleiß und so weiter. Und man hat eigentlich gerechnet, dass das jetzt hier genauso sein wird. Dass er in der ersten Rennhälfte da ein Feuerwerk abfeuert und dann fällt er zurück auf Platz 4, 5, 6, 7. Das ist nicht passiert, ja. Und das war das Überraschende. Das ist cool. Die einzige Frage ist halt, ob das jetzt wirklich ein Ausreißer war und ob das dann beim nächsten Rennen schon wieder ganz anders aussieht, ja. Mhm.
Auf jeden Fall ist Andrea Iannone auf Platz 3 eingefahren. Achter ist Valentino Rossi geworden, ist in der Gesamtwertung auf Platz 3 und trotzdem, Ruben, in deiner Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, hast du den Doktor mit in deiner Rubrik gehabt. Warum? Ich meine, auf Platz 3 könnte man sagen, jo, alles okay für Valentino Rossi, er hat halt nicht im Moment das Material, um mit den beiden da vorne mitzuhalten, aber so richtig gut scheint es ihm trotzdem nicht zu gehen.
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, das Schlimme war in diesem Fall ja noch nicht mal das Rennen, weil dieser achte Platz, und das ist eigentlich aus Yamaha-Sicht traurig genug, wenn man das so sagen muss, war ja eigentlich noch Schadensbegrenzung, weil im Qualifying 18. Wir hatten das da mal nachgeschaut, so schlecht war Rossi tatsächlich in seiner ganzen Karriere, und wie wir alle wissen, die geht ja jetzt schon ein paar Jahre, ein einziges Mal nur im Qualifying, das war 2006 in Assen, und damals war er verletzt, da ist er auch 18. geworden. Und dieses Mal keine Verletzung, dieses Mal war es halt wirklich einfach, dieser 18. Platz mehr war halt einfach nicht drin. Und das lag halt nicht an Rossi selbst, sondern das ist einfach momentan dieser Stand der Yamaha. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Der war ja dann auch mit diesem 8. Platz im Rennen immer noch bester Yamaha-Pilot. Und dass die jetzt hinter beiden Suzukis ins Ziel kommen, dass selbst ein Aleix Espargaró auf der Aprilia vor allen Yamaha-Piloten ins Ziel kommt, das ist halt wirklich schon frappierend. Und deswegen habe ich mich dann eben auch für Valentino Rossi entschieden, weil ich persönlich glaube, dass Valentino Rossi eigentlich sehr, sehr gut in Form ist. Also er fährt, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber das Motorrad gibt halt einfach nicht mehr her. Und das ist für ihn super ärgerlich, weil ich glaube, er hätte mit 39 Jahren immer noch einiges zu bieten, aber er kann es halt einfach nicht zeigen. Und was ich mir außerdem noch dabei denke, ist, dass das es momentan nicht den Anschein macht, dass Yamaha irgendeinen Ausweg sieht, weil sie probieren an jedem Wochenende rum, tun hier und da und man hat aber trotzdem das Gefühl, sie werden eher noch langsamer als besser. Also selbst Suzuki und Aprilia haben jetzt Fortschritte gemacht und bei Yamaha geht's irgendwie noch weiter nach hinten. Und mit 39 Jahren hat Rossi halt auch nicht mehr so viel Zeit. Er hat jetzt ja seinen Vertrag nochmal um 2 Jahre verlängert. Das hat er schon zu Anfang dieser Saison gemacht. Und ich glaube tatsächlich, wenn er jetzt nochmal die Entscheidung treffen müsste, ob er nochmal 2 Jahre weitermacht, dann würde er sich das zumindest ganz genau überlegen, weil jetzt nochmal 2 Jahre einfach nur mitzufahren, das ist eigentlich nicht der Anspruch von Valentino Rossi. Der will Rennen gewinnen, der will eigentlich auch um die Meisterschaft mitfahren. Und momentan bin ich mir halt nicht sicher, ob mit der Yamaha 2019 Rennsiege möglich sein werden. Und dann auch, gut, 2020 ist jetzt schon sehr weit gedacht, aber ja, also jetzt einfach nochmal zum Abschluss seiner Karriere 2 Jahre hinterherfahren, wie er es damals bei Ducati getan hat, ich glaube, das tut ihm schon weh und deswegen auch die Wahl in der Kolumne dieses Mal für Valentino Rossi.
Du hast gerade eben einen Punkt angesprochen, der mich auch interessiert hat, gerade bei dieser Geschichte. Maverick Viñales zum Beispiel, auch auf der Yamaha, ist Zehnter geworden. Und Gerald, man hat so ein bisschen das Gefühl, während sich alle Teams so ein bisschen weiterentwickeln, beziehungsweise dann zwischendurch auch mal gute Ergebnisse oder Ausreißer nach oben haben. Ruben hat Aleix Espargaró gerade erwähnt, der den sechsten Platz geholt hat und dann ja auch von den Eurosport-Kommentatoren relativ abgefeiert worden ist dafür. Hat man das Gefühl, bei Yamaha geht es aber wirklich steil nach unten im Laufe dieser Saison. Es gibt überhaupt keine guten Ergebnisse oder Ausreißer nach oben für Rossi oder Viñales. Das ist im Moment eine sehr düstere Situation für Yamaha, hat man das Gefühl.
Ja, Stillstand ist Rückschritt im Motorsport. Ja, das ist so, ja. Und wie sich die MotoGP weiterentwickelt, siehst du ja, wo die Kundenfahrer mit der letztjährigen Ducati herumfahren, ja. Teilweise vor Yamaha natürlich, ja, aber sie können nicht um den Sieg kämpfen. Oder zum Beispiel KTM, die sind in fast jedem Rennen schneller als im Vorjahr, haben aber Schwierigkeiten, in die Top Ten zu fahren, was ihnen im Vorjahr geglückt ist oft. Ja. Das heißt, es entwickelt sich rasant weiter und wenn du keine Fortschritte machst, dann fährst du rückwärts. Das ist im Motorsport so. Und wenn das Feld so eng beisammen ist, ja, dann wirkt sich das halt echt schnell aus, ja, in der Platzierung, weil der Rückstand war jetzt gar nicht mal so groß, aber die Platzierung, das ist halt dann der Knackpunkt. Und der Punkt ist, da geht es wirklich irgendwie nicht weiter. Rossi wurde gefragt, wann ist das letzte Mal ein richtig großer Entwicklungsschritt von Yamaha gekommen, und er meinte im Herbst 2015, ja, aber da wurde er noch mit Bridgestone gefahren. Ja. Also das ist Dekaden her im Motorsportverhältnis, ja. Und seit einem Jahr sagen sie immer die gleichen Sachen und die gleichen Probleme bei den Fahrern. Und es passiert aber nichts, ja. Sie spielen mit Abstimmung herum und machen alles, was geht an der Strecke, aber es muss auch in Japan ein großer Entwicklungsschritt kommen, ja. Die Sache ist natürlich, was die japanischen Techniker machen, also auch nicht nur jetzt bei Yamaha, sondern auch bei Honda oder auch Suzuki, Das kriegt man in Europa so gut wie gar nicht mit, ja. Dort werden die Motorräder gebaut, dort werden sie entwickelt. Das Rennteam an der Strecke macht die Einsätze eben und gibt Informationen, aber die echte Entwicklung muss von Japan auskommen, bei den japanischen Motorrädern. Und irgendwie kommt da nichts, ja. Und die Frage ist auch, ob sich da personell auch irgendwie etwas ändern muss, ja. Ich meine, wir haben ja Ducati gesehen, Ruben hat es angesprochen, die zwei Jahre, die Rossi dort mehr schlecht als recht verbracht hat. Nachher gab es einen großen, großen personellen Umbruch dort, man hat alles umstrukturiert und das hat Jahre gedauert, bis man nach vorne gekommen ist. Und Weltmeister ist man immer noch nicht geworden. Ja, also es zeigt, wie schwer es ist, wirklich nach vorne zu kommen. Und es sind nicht irgendwelche großen Dinge, ja, weil bei Yamaha hat man manchmal den Eindruck, sie warten auf eine große Entwicklung und dann läuft wieder alles. Ja. Mhm. Es ist eher ein Puzzleteil, viele, viele kleine Details, ja, um ein Gesamtpaket zu bauen, das trotzdem immer ein Kompromiss sein wird auf jeder Rennstrecke. Und davon ist Yamaha wirklich momentan meilenweit entfernt. Und wenn wir jetzt ans nächste Jahr denken und zum Beispiel die Ducati-Kundenfahrer, die diesjährige Ducati bekommen, die besser ist als die Yamaha. KTM hat vier Motorräder, die werden hier auch mal vollen Entwicklungsschub machen, ja. Und wenn da bei Yamaha über den Winter nichts kommt, dann sieht das sehr düster aus für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, ja, es kann über den Winter etwas passieren, warten wir ab, ja. Auf der anderen Seite, das fällt mir jetzt gerade noch ein, Ducati und vor allem Honda, die arbeiten schon mit Hochtouren für nächstes Jahr, die testen damit, ja. Marquez ist heute am Dienstag in Aragon unterwegs und testet da ausschließlich nur schon für nächstes Jahr den Prototypen, den er jetzt schon ein paar Mal ausprobiert hat. Und Yamaha hat noch überhaupt nichts für nächstes Jahr in der Pipeline, nichts auf der Strecke. Ja, also ich weiß nicht, ob da im Winter jetzt der magische Schritt kommen wird.
Das ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich, den du da ansprichst, weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, nächstes Jahr bekommen die Kundenfahrer von Ducati die Maschine, die eben dieses Jahr von Dovizioso und Lorenzo gefahren wird. Und die ist ja schon schneller als die Yamaha. Und das bedeutet, wenn Yamaha jetzt erstmal einen Schritt nach vorne macht, dann wären sie ja gerade mal auf diesem Niveau, also auf dem Niveau der Kunden-Ducatis von 2019. Und dann entwickelt aber ja parallel das Werksteam auch schon wieder weiter. Also man ist im Prinzip jetzt in einer Situation, wo man nicht einen, sondern eigentlich schon zwei Schritte hinterher ist. Und das wieder aufzuholen, das hat Gerald ja auch gerade schön gesagt, das dauert halt im Motorsport. Und das ist halt wirklich das Problem. Ich glaube auch nicht, dass sie es über Nacht schaffen werden, irgendwas zu finden, was sie plötzlich wieder ranbringt an Ducati und Honda. Ducati ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, bei denen hat es ja wirklich Jahre gedauert, bis sie überhaupt wieder vorne mitfahren konnten. Ich hoffe natürlich nicht, dass es bei Yamaha auch so lange dauern wird, aber ich teile da ganz gerne als Einschätzung, dass es momentan wirklich alles andere als gut aussieht.
Also ist die Talsohle noch nicht durchschritten?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch nicht, also es ist schwer vorstellbar, dass es noch weiter nach hinten geht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Gefahr laufen, beispielsweise noch dauerhaft von Aprilia, Suzuki oder KTM überholt zu werden. Aber man hat es ja jetzt in diesem Rennen gesehen. Also es gibt einfach gewisse Strecken, da ist die Suzuki teilweise sogar besser gewesen als die Yamaha. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das zum Dauerzustand wird, auch dann im nächsten Jahr, wenn eben Suzuki diese Concessions verlieren wird. Aber das ist auf jeden Fall auch was, wo man bei Yamaha aufpassen muss, dass man nicht noch weiter zurückfällt.
Traurige Aussichten für die Yamaha. Maverick Vinales und Valentino Rossi fahren im Moment nur hinterher und können im Moment nicht mithalten mit der Honda von Marc Marquez beziehungsweise Dani Pedrosa, ja auch, der auf Platz 5 hier eingefahren ist, oder mit den Suzukis von Iannone und Rins beziehungsweise Ducati von Andrea Dovizioso. Das Rennen hat Marc Marquez gewonnen in einem ganz faszinierenden Duell mit Andrea Dovizioso, ist jetzt in der Gesamtwertung dann mit 246 Punkten soweit enteilt, dass, glaube ich, niemand mehr ihn einholen wird können. Es geht jetzt nach Thailand. Gerald, was ist jetzt zu beachten, wenn man einen Kontinent wechselt von Spanien nach Thailand beziehungsweise dann nach Asien?
Ja, auf der einen Seite geht es jetzt mal nach Thailand. Das ist eine komplett neue Rennstrecke. Im Winter wurde dort schon getestet. Also die MotoGP-Teams kennen die Strecke schon, haben schon Daten, Schleunhard-Daten. Die kleinen Klassen waren dort noch nie, also für die wird es eine komplette Premiere sein, was sicher sehr interessant sein wird, ja, weil dann kann mal ein Außenseiter vielleicht hier ganz vorne mitmischen, den wir überhaupt nicht auf der Rechnung haben. Ja, wenn es jetzt losgeht mit dieser Überseetournee, hast du halt erstens mal die langen Flüge, die Zeitverschiebung natürlich, dann anderes Klima. Du musst als Fahrer halt auch extrem aufpassen auf deinen Gesundheit, auf deinen Körper, weil du weißt ja, dass teilweise wenn du jetzt so lange im Flugzeug sitzt, ja, dass es extrem kalt ist, musst halt aufpassen, dass du dich nicht verkühlst. Kommst du dann irgendwann nach Sepang, ja, wo es extrem schwül ist. Also das ist sehr physisch anstrengend, mental anstrengend, und eben die Rennen sind jetzt dann fast im Wochentakt. Also insgesamt für Körper, Geist, eine Belastung, und das gilt jetzt nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Teams, für die Mechaniker, die jetzt auch nach der langen Saison noch diese Reise machen. Teilweise sind die 6 Wochen jetzt unterwegs, also das ist insgesamt eine anstrengende Phase, die jetzt auf uns zukommt. Ja.
Thailand am 7. Oktober, danach den Dreierpack Japan, Australien und Malaysia am 21., 28., 10. und 4.11. und dann das letzte Rennen in Valencia. Marc Marquez, wie gesagt, hat dieses Rennen gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir noch über die Moto 2 und Moto 3, weil auch da hat es interessante Ergebnisse gegeben, unter anderem dann ja auch Marcel Schrötter wieder mit einer starken Fahrt am Wochenende.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
In der Moto2 gab es natürlich am Wochenende auch das Rennen in Aragon, in Alcaniz. Und dieses Mal hat Brad Binder die Oberhand behalten. 1,5 Sekunden vor Francesco Bagnaia und Lorenzo Baldassari, Entschuldigung, ist er ins Ziel gekommen und hat so ein bisschen das WM-Rennen nicht spannender gemacht, sondern ein wenig auseinandergezogen, weil Francesco Bagnaia durch seinen zweiten Platz hat jetzt 19 Punkte Vorsprung vor Miguel Oliveira, der ein wenig abreißen lassen musste, am Wochenende nur Siebter geworden ist. Ruben, wie ist das Rennen aus deiner Sicht gelaufen?
Das Rennen war ein sehr starkes Rennen von Brad Binder, auf jeden Fall verdienter Sieger am Ende, mit allerdings ja einem kleinen Schreckmoment. Da gab es eine Berührung mit Francesco Bagnaia, als ich auch mal kurz aus dem Sitz gesprungen bin, weil da hat er sich völlig verschätzt und da hätte er beinahe beide mit aus dem Rennen gerissen. Aber davon abgesehen war es sehr, sehr gutes Moto2-Rennen an der Spitze. Marcel Schrötter am Ende Fünfter, hat es wieder mal geschafft, vorne zwar mitzufahren, aber eben nicht ganz vorne. Also insgeheim hatten wir, glaube ich, alle gehofft, dass er nach seinem Podest in Misano auch jetzt wieder unter die ersten drei fahren kann. Hat nicht ganz gereicht, aber ich glaube, dieser fünfte Platz ist für ihn auch wieder mal insgesamt gesehen ein gutes Ergebnis, weil er hat wieder gezeigt, er gehört mit dazu zu dieser Spitzengruppe. Er war auch in den Trainings und im Qualifying wieder ganz vorne mit dabei. Und man darf ja nicht vergessen, dass ja 2019 dann eben auch viele Fahrer aufsteigen werden in die MotoGP. Und dadurch natürlich Marcel Schrötter dann plötzlich auch naturgemäß eigentlich zu einem der ganz großen Favoriten in dieser Klasse aufsteigen wird. Also auch aus deutscher Sicht wird, glaube ich, diese Moto2 2019 eine relativ schöne Saison werden. Und dieses Jahr haben wir natürlich immer noch den Zweikampf um den Titel zwischen Bagnaia und Oliveira. Und da hat natürlich jetzt Bagnaia wieder einen Vorteil, weil er eben Zweiter geworden ist und Oliveira nur Siebter. Vorsprung jetzt 19 Punkte für Bagnaia. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er sich da jetzt absetzen kann, weil ich glaube tatsächlich, dieses Pendel, das wird zwischen den beiden jetzt auch auf dieser Asien-Tour immer schön hin und her gehen. Da wird der eine mal schneller sein, dann wieder der andere. Und ich hoffe einfach, dass wir dann beim Finale in Valencia noch keinen neuen Weltmeister haben, sondern dass die Entscheidung erst da fallen wird.
Mhm. Brad Binder, wie gesagt, hat das Rennen gewonnen. Marcel Schrötter auf Platz 5. Gerald, wir haben eben drüber gesprochen, beziehungsweise Ruben hat es erwähnt. Dritter Platz beim letzten Mal, hat er endlich das Podium erreicht, diesmal Fünfter, und er war so ein bisschen weit weg von der Musik. Für Moto2 waren 5 Sekunden oder knapp 6 Sekunden sogar hinter Brad Binder vielleicht ja sogar eine ganze Menge. Vor allen Dingen hinter Alex Marquez hat er 3,5 Sekunden Rückstand gehabt. Konnte er dieses Tempo nicht mithalten am Wochenende?
Also in den Trainings schon. Er war dann schon ein bisschen überrascht, dass es im Rennen doch etwas schwieriger war. Aber es sieht zwar jetzt vielleicht auf den ersten Blick, ja, Platz 5 Sekunden irgendwie nach viel aus, aber in Wirklichkeit ist das nicht viel, weil da haben pro Runde 1,5, 2 Zehntel maximal gefehlt. Das heißt, in jeder Kurve ein paar Hundertstel hier und da. Also das ist wirklich ganz, ganz kleine Feinheiten und Details. Also das ist, es hat halt nicht hundertprozentig auf den Punkt gepasst, und damit bist du halt in der Moto2 Fünfter, Sechster. Ja, aber trotzdem, ich finde es trotzdem auch ein sehr gutes Ergebnis, weil er zeigt, dass er konstant bei allen Rennstrecken vorne mitmischt. Ja. Und das ist das Wichtige, dass es nicht so extreme Ausreißer gibt, dass du in einem Rennen Dritter bist und im nächsten Vierzehnter. Ja. Also diese Konstanz ist wirklich das ganz Entscheidende, und da haben sie im Team sehr, sehr gut gearbeitet. Und wie gesagt, diese ganz feinen Details, die wirst du auch hinbekommen. Letztes Mal hat es geklappt, diesmal vielleicht nicht. Jetzt kommt Thailand, eine komplett neue Strecke, da wissen wir überhaupt nicht, was passieren wird. Also die Konstanz ist das, was das echt Starke ist. Ja, und darauf kann man aufbauen. Und wie Ruben auch richtig sagt, auch für nächstes Jahr natürlich. Ja, im Team bleibt alles gleich wie ihm. Es ist eine eingespielte Truppe, die kennen sich jetzt, die wissen, was sie zu tun haben. Die große Frage ist natürlich, wie sich die technischen Änderungen mit Triumph Motor auswirken wird. Das weiß momentan noch niemand, ja.
Ja, also Marcel Schrötter seit Katalonien, seit Barcelona zweimal Vierter geworden, einmal Dritter, einmal Fünfter, einmal Sechster, zweimal Siebter. Keinen Ausfall in der Zeit gehabt. Die Konstanz, was du gesagt hast, Gerald, ist ja nun wirklich beeindruckend. Das könnte alles noch ein kleines Stück höher sein oder eine kleine Stufe höher sein, aber das Plateau, was er jetzt erreicht hat, das ist ja schon richtig gut. Und Ruben, es kann eigentlich nur heißen, ja, vielleicht noch ein oder zwei Podien in den letzten 5 Rennen einfahren, oder?
Ja, also ich glaube, da hat er auf jeden Fall auch das Zeug dazu. Und auch in der WM ist er ja relativ nah dran. Also natürlich nicht mehr an den ersten beiden, aber er ist jetzt, ich glaube, nur etwas mehr als 20 Punkte hinter Brad Binder auf Platz 3. Also auch ein Top-3-Ergebnis in der WM oder zumindest ein Top-5-Ergebnis ist jetzt nicht so unrealistisch für Marcel Schrötter dieses Jahr. Also insgesamt ist es, glaube ich, für ihn auch, ob es jetzt noch ein Podium gibt oder nicht, eine sehr, sehr gute Saison, weil Gerald hat es ja gerade schon gesagt, er ist auf jeder Strecke schnell, er ist immer vorne mit dabei, irgendwo so mindestens in den Top 6, Top 7, und das ist eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
Also Marcel Schrötter mit einem wieder guten Rennen auf Platz 5 in der Moto 2. Und Ruben, jetzt kommen wir zu deinem Rennen quasi, zu der Moto 3, und da haben die vier Führenden in der Gesamtwertung mal wieder gezeigt, dass sie die vier Führenden sind und warum sie es sind. Jorge Martin hat das Rennen gewonnen vor Marco Bezzecchi, dritter Platz Enea Bastianini und vierter Platz gegen Fabio Di Gianantonio. Das war ein Rennen, was von den Favoriten und von den Führenden in der WM bestimmt worden ist an diesem Wochenende.
Ja, es ist am Wochenende bestimmt worden von den Herren. Im Rennen ist es ja dann doch eine relativ einseitige Geschichte gewesen zugunsten von Jorge Martin, der an der Spitze weggefahren ist und dabei ja von einer relativ kuriosen Situation profitiert hat, weil das halbe Fahrerfeld nach dem Qualifying einfach mal eine Strafe bekommen hat, weil man in der Qualifikation zu langsam auf der Strecke unterwegs war. Und deswegen ging es dann für, ich glaube, insgesamt 13 Fahrer um 12 Startplätze jeweils nach hinten. Da war die Rennleitung dieses Mal relativ drakonisch, was das Aussprechen der Strafen angeht. Und so ist dann halt Marco Bezzecchi nur von Platz 18 gestartet, obwohl er sich eigentlich als Sechster qualifiziert hatte. Hat uns dann am Ende, glaube ich, so ein bisschen um ein spannendes Rennen gebracht, weil Bezzecchi hatte einen super Speed, er ist dann ja von 18 noch bis auf 2 nach vorne gefahren. Und hätte er nicht diese Strafe kassiert, wäre er auf jeden Fall auch in der Lage gewesen, glaube ich, Jorge Martin herauszufordern. So war dann dieser zweite Platz für ihn Schadensbegrenzung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, weil natürlich jetzt Martin seinen Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen konnte. Ja, aber im Endeffekt von Martin eine fehlerfreie Leistung, und er hat natürlich diesen Sieg ein bisschen auf dem Silbertablett serviert bekommen durch diese ganzen Strafen für seine Konkurrenten, aber im Endeffekt hat das klasse umgesetzt. Er ist sofort weggefahren nach dem Start, hat alle hinter sich gelassen auf einer Strecke, wo eigentlich vorher die meisten gesagt haben, hier kannst du gar nicht wegfahren. Hat ihn nicht sonderlich interessiert. Er hat es einfach gemacht, hat vorne sein Ding durchgezogen. Und ja, das war schon eine weltmeisterliche Leistung von ihm.
Also Jorge Martin dann jetzt auch in der Gesamtwertung 13 Punkte vor Marco Bezzecchi. 5 Punkte hat er draufgepackt. Fabio Di Gianantonio mit 150 Punkten schon weiter hinter, 41 Punkte hinter Jorge Martin. Und Enea Bastianini auf Platz 4. Auf Platz 14 in der Gesamtwertung im Moment Philipp Oettl. Der hat allerdings in den letzten beiden Rennen nicht mehr punkten können und wurde hier am Wochenende nur 19. 17 Sekunden hinter dem Sieger Jorge Martin. Gerald, bei Philipp Oettl ist so ein bisschen der Wurm drin, hat man das Gefühl.
Ja, das stimmt. Seit er gewonnen hat im Frühling, ist nicht mehr viel zusammengelaufen. Durch die ganzen Startplatzstrafen, die Ruben angesprochen hat, ist in der Startaufstellung deutlich weiter nach vorne gekommen, weil das Qualifying war eigentlich wieder zum Vergessen. Aber im Rennen ist es dann rückwärts gegangen. Er hat gemeint, dass das ihm körperlich nicht mehr so gut gegangen ist, dass ihm die Kraft ausgegangen ist hinten raus. Das könnten noch Nachwirkungen von der Gehirnerschütterung in Misano gewesen sein, wenn du dich erinnern kannst, vor 2 Wochen, ja, wo er nicht fahren durfte nach dem Sturz im Training. Er konnte dadurch jetzt auch nicht Sport machen, musste sich schonen, und das könnte eine Nachwirkung gewesen sein bei dem Rennen. Ja, also ja, Rennen, Wochenende zum Vergessen, ja klar. Hoffen wir, dass es jetzt dann besser läuft, wenn es die Überseetournee losgeht.
Genau, in 14 Tagen geht es weiter dann mit dem Rennen in Thailand. Und dort werden wir dann sehen, ob Marc Marquez dann weiterhin seine Dominanz ausspielen kann oder ob auf dieser kompletten neuen Strecke dann vielleicht auch was anderes passieren kann, jedenfalls auch bei Moto 2 und Moto 3. Das war Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Zusammenfassung dieses Wochenendes in Aragon. Vielen Dank euch beiden.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Immer wieder gerne. Bis dann, ciao.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.